Das 14. Kapitel des Grundkurs zum Glauben, das als Buch erschienen ist. Im Wesen der Kirche geht es vor allem um die Kirche als den lebendigen Organismus. Denn das Evangelium will gelebt werden, nicht nur abgeschrieben, also einmal aufgeschrieben und dann immer wieder abgeschrieben, wie man eine Münze weitergibt über die Jahrhunderte. Überliefert wird nicht ein Bild oder eine Zeichnung oder ein Gemälde einer Pflanze, sondern die Pflanze selbst. Der lebendige Organismus, er gibt sich weiter. Und deshalb gibt es im Glauben der Kirche Veränderungen, Entfaltungen und scheinbar auch Neues. Aber alles, was sich entfaltet, ist bereits vorher angelegt gewesen. Aus einer Raupe wird zum Beispiel ein Schmetterling, aus einem Samenkorn eine Orchidee und aus einem Embryo ein Mensch. Und immer erkennen wir im Nachhinein, dass bereits der Embryo schon im umfassenden Sinne Mensch ist. Die Orchidee ist nichts anderes als das entfaltete Samenkorn und der Schmetterling nur eine andere Erscheinungsform der Raupe. Allerdings muss ein Organismus sich auch reinigen und erneuern, denn er ist immer der Gefahr durch Befall von fremden Zusätzen oder Parasiten ausgesetzt. Ecclesia semper reformanda, sagt der Theologe. Das heißt auf Deutsch, die Kirche muss sich immer erneuern, um sie selbst zu bleiben. Und fangen wir mal mit einem Element, einem wesentlichen Element dieses lebendigen Organismus an, für diese immer wieder Erneuerung des sich selbst Treubleibens brauchen wir den Dienst des Petrus. Also erster Abschnitt, die Unfehlbarkeit des Papstes. Um etwas besser zu verstehen, wie der Geist Gottes in der katholischen Kirche die Weitergabe des Evangeliums bewirkt, ist es vielleicht sinnvoll, zunächst mit einem Missverständnis aufzuräumen. Denn der Papst ist nicht allein unfehlbar. Zugegeben. Als das Unfehlbarkeitsdogma 1871 verkündet wurde, wurde vor allem deshalb Kritik laut, weil in der Formulierung des Dogmas die beiden Worte Exsese standen. Das ist wiederum Latein. Und das bedeutet, dass der Papst eben nicht deshalb unfehlbar ist, weil er bei einer Festlegung des Glaubens der Zustimmung der Kirche bedürfe, sondern er könne dies aus sich heraus, Exsese, aus der ihm verliehenen Vollmacht heraus. Aber damit ist nicht gemeint, dass die Kirche bei der päpstlichen Urteilsfindung keine Rolle spielt. Ganz im Gegenteil. Vielmehr ist der Papst nur ein Organ im Organismus der Kirche. Und dabei auf das Zusammenwirken mit allen anderen Gliedern des Leibes angewiesen. Paulus schreibt ja, das Auge kann nicht zur Hand sagen, ich bin nicht auf dich angewiesen. Der Kopf kann nicht zu den Füßen sagen, ich brauche euch nicht. Im Gegenteil, gerade die schwächer scheinenden Glieder des Leibes sind unentbehrlich. Soweit Paulus. Die grundlegende Unfehlbarkeit ist also nicht in erster Linie dem Papst, sondern vielmehr der Kirche als Ganzes zugesagt. Die Tradition, also das Evangelium, das lebt eben nicht nur in der Lehre der Kirche, auch nicht nur in einem bestimmten Amt, sondern in der Kirche, in all ihren Dimensionen, in allen Vollzügen und vor allem auch in allen Gliedern. Die Aufgabe des Papstes ist es, normalerweise erst bei Streitigkeiten, im Hinschauen auf den Glauben der ganzen Kirche ein Urteil über eine zu klärende Glaubens- oder Moralfrage zu fällen. Das kann der Papst aus zwei Gründen. Einmal, weil er bei der Klärung der Frage den Beistand des Geistes besitzt. Das nennen wir die Unfehlbarkeit des Papstes. Zum anderen aber, weil die Kirche im Ganzen den Beistand des Heiligen Geistes hat. So heißt es ja schon im Johannesevangelium, und ich werde den Vater bitten, und er wird euch einen anderen Beistand geben, der für immer bei euch bleiben soll. Es ist der Geist der Wahrheit. Der Beistand aber, der Heilige Geist, den der Vater in meinem Namen senden wird, der wird euch alles lehren und euch an alles erinnern, was ich euch gesagt habe. Fassen wir also zusammen. Der Papst hat etwas gemeinsam mit einem Arzt. Auch wenn der Leib nur an einzelnen Stellen krank zu sein scheint, entscheidet der Arzt immer im Hinblick auf den ganzen Leib, was jetzt für ihn notwendig ist. Und dieser Hinblick auf den ganzen Leib geschieht dann eben, indem er die verschiedenen Facetten der Kirche wahrnimmt und die natürlich dann jeweils ihre eigene Verantwortung wahrnehmen, im Wirken des Geistes. Und damit bin ich bei einem zweiten Abschnitt, wo wirkt denn der Geist jetzt in der Kirche? Und ich zähle jetzt einiges auf, aber ich will schon am Anfang sagen, die Aufzählung wird nicht vollständig sein. Wo der Geist wirkt, das ist unbeschreibbar, auch wenn wir manche Dinge wirklich ganz konkret benennen können und sagen, da hat er gewirkt, können wir es niemals erschöpfend tun. Zum Beispiel wirkt der Geist in den Eltern. Wenn von der Weitergabe des Glaubens die Rede ist, von der lebendigen Tradition, müsste eigentlich die Familie an erster Stelle genannt werden. In ihr wird jede Weitergabe mit Leben gefüllt und grundgelegt. In ihr finden sich alle Momente der Kirche, die Theologie, wenn Kinder zum Beispiel fragen, die Spiritualität, abends, wenn ich schlafen gehe, 14 Englein um mich stehen, das gemeinsame Gebet mit den Kindern, die gelebte Nächstenliebe, also die Frage, gehen wir morgen wieder Opa im Krankenhaus besuchen, zum Beispiel. Und auch der Gottesdienst. Wann darf ich zur Kommunion? Und das Lesen der Bibel. Liest du mir nochmal die Geschichte von den Wahlen, den Propheten vor? Und so weiter. Oft wird auch von politischer Seite die Frage nach einer Erziehungsleistung der Eltern oder gar einer pädagogischen Überprüfung gestellt. Dabei ist das, was in der Familie geschieht, nicht ausdrücklich praktizierte Erziehung. Das, was in der Familie geschieht, ist vor allem das gemeinsame Leben. Das Schauen der Kinder auf den gelebten, vollzogenen Glauben der Eltern. Gibt es ein schöneres Bild für die lebendige Weitergabe des Glaubens? Im Grunde ist Tradition, das heißt ja die Weitergabe, tradieren, nicht viel anderes. So schreibt der Hebräerbrief zum Beispiel, denkt an eure Vorsteher, die euch das Wort Gottes verkündet haben, schaut auf den Ertrag ihres Lebens und ahmt ihren Glauben nach. Aber neben den Eltern oder der Familie, weil also auch die Geschwister sind ja mit dran beteiligt, sich gegenseitig den Glauben auch vorzuleben und zu imitieren, daneben spielt die Theologie natürlich auch eine große Rolle. Aber nicht die entscheidende. So wie im Organismus der Verstand funktionieren muss, Gutes von Schlechtem unterscheiden und Bekanntes entfalten, auf Neues reagieren muss, ist eine gesunde, lebendige und aktive Theologie für die Kirche unverzichtbar. Dabei muss auch die Freiheit der Theologie gewahrt bleiben. Theologen dürfen auch mal kirchenfremde Theorien und Gedanken zumindest aufgreifen und erwägen, neue Wege ausprobieren, von denen nicht immer so ganz klar ist, ob sie sich vielleicht als Sackgassen herausstellen. Sie dürfen auch unbequeme Fragen stellen und nach neuen Antworten suchen. Oft können Professoren, Lehrer und Katecheten in einer ehrlichen Diskussion selbst klären, welche Theologien dabei das Fundament des katholischen Glaubens endgültig verlassen haben. Und falls doch zu einem anhaltenden Streit kommt und sich die Theologie zu spalten droht, ist dann wiederum das Amt des Papstes gefragt. Die Vermutung, der Papst würde viel zu schnell und viel zu oft diese Diskussion verbieten und Maulkörbe verteilen, ist einfach nicht wahr. Die Kirche hat einen langen Atem und ihre Mühlen mahlen langsam. Viele Irrlehren sind einfach in Vergessenheit geraten, weil sie sich nicht durchsetzen konnten, ohne dass ein Papst dazu irgendwann einmal was gesagt hat. Übrigens hat jeder in der Kirche ein Recht, sich an einer wissenschaftlichen Auseinandersetzung zu beteiligen. Nicht nur studierte Professoren oder bücherschreibende Theologen. Und zu diesen Theologen gehören auch die Kirchenväter. Besonders erhellend ist das Zeugnis der Kirchenväter, so nennt man bestimmte Theologen und Prediger der frühen Kirche, weil sie im Gegensatz zu den modernen Theologen noch keine große Bibliothek christlicher Autoren zur Verfügung gehabt haben, sondern ihre Gedanken direkt aus dem Leben und den gefeierten Glauben der Kirche geschöpft haben. Daher betrachten wir diese Zeugnisse als besonders klar, ursprünglich und auch maßgeblich. Zudem sind die Gedanken der Kirchenväter, wenn man sie einmal liest, obwohl sie 1500 Jahre alt sind, in vielerlei Hinsicht sehr aktuell. Man sollte es sich einmal nachlesen. Die große Bibliothek der Kirchenväter steht inzwischen kostenlos im Internet zum Nachlesen. Dennoch sind die Kirchenväter, auch wenn sie manchmal nur wenige Jahrzehnte von den biblischen Autoren getrennt sind, nicht mit der Bibel gleichzusetzen. Das gilt auch für Texte, die zwischenzeitlich zum Beispiel den Ruf hatten, zur Bibel dazuzugehören. Zum Beispiel der Hirte des Hermas oder der Clemensbrief. Der Unterschied zwischen inspiriert und nicht inspiriert liegt nämlich nicht in der Qualität der Schriften, sondern in der Autorität, die die Kirche diesen Schriften zuerkennt. Und dann gehört natürlich zum Organismus der Kirche das gemeinschaftliche Lehramt, also Konzilien, Synoden und auch das Konklave, also wo der Papst gewählt wird. In der Kirche gibt es also auch eine gewisse Ähnlichkeit mit der Demokratie. Denn Festlegung des Glaubens und der Moral erfolgen auch in der Kirche, in den allerseltensten Fällen nur durch eine einzige Person. Aber es gibt einen Unterschied zur Demokratie, denn die Zusammenkünfte der Bischöfe dienen nicht der Findung eines Kompromisses, so wie ein Verein eigenmächtig darüber bestimmt, welche Ausrichtung er hat oder dass Gesetze verändert und jetzt ganz neu formuliert werden durch den Bundestag oder politische Gremien. In der Kirche ist das anders. In der Kirche dient eine Abstimmung auf den Zusammenkünften der Bischöfe, ob es jetzt Konzilien oder Synoden sind, nicht der Findung eines Kompromisses, sondern eine jeweilige Abstimmung dient der Findung einer grundlegenden Übereinstimmung, so auch zum Beispiel bei der Wahl eines neuen Papstes. Beschlüsse und Texte und Festlegungen erfolgen daher niemals nur mit knapper Mehrheit. Selbst eine Zweidrittelmehrheit gilt in der Kirche als noch knapp, sondern immer mit annähernder Einstimmigkeit. Auch die Ordensgemeinschaft der katholischen Kirche sind für diesen Organismus Kirche unverzichtbar. Sie fallen vielleicht nicht so ins Auge, weil Ordensgemeinschaften oft ein sehr zurückgezogenes und auch verborgenes Leben führen. Aber in den großen Orden der Kirche wurde immer auch Theologie betrieben. Aber noch wichtiger für den Organismus ist das dort gepflegte Gebet und das geistliche Leben. Viele fromme Schriften stammen aus den Klöstern und viele wunderbare Gedanken finden sich in ihren Liedern und Hymnen wieder. Aber am allerwichtigsten ist nicht das, was dort oder anderswo niedergeschrieben wurde, sondern was diese frommen Männer und Frauen gelebt und damit der jeweiligen Zeit bezeugt haben. Denn die Weitergabe des Evangeliums geschieht nicht durch zusätzliche Schriftstücke, sondern durch ein Leben, in dem der lebendige Geist Gottes wirkt. Deshalb sind auch die tätigen Orden in neuerer Zeit zum Beispiel die Missionarinnen der Nächstenliebe von Mutter Teresa ein bedeutendes Glied in der Tradition der Kirche. Auch wenn sie weniger Zeit haben, Theologie zu betreiben, durch ihre Liebe zu den Menschen und ihr persönliches Zeugnis geben sie der Kirche als Leib Christi überhaupt erst ein Gesicht. Ich möchte, habe ich eingangs schon erwähnt, an dieser Stelle keine vollständige Aufzählung aller Organe der Kirche versuchen und auch gar nicht behaupten, ich hätte es geschafft. Ich vergesse mit Sicherheit Wichtiges. Aber ich möchte zumindest am Schluss noch ein Amt der Propheten hinzufügen, die doch im Alten Testament eine so große Rolle spielen. Es findet sich heute eher in den Medien und vielleicht auch in der Politik wieder, auch in der Kirchenpolitik. Die Aufgabe der Propheten war es nämlich, Kritik an den bestehenden Zuständen zu üben, sowohl an den politischen als auch an den innerkirchlichen Missständen. Das war niemals Aufgabe der Priester. Priester und Propheten waren im Alten Testament eher einander entgegengesetzt. Die Aufgabe der Priester war es, für die Bewahrung des Althergebrachten zuständig zu sein, oft an einzelnen Heiligtümern. Die Propheten, die waren oft ganz unabhängig von verschiedenen Orten und hatten eben die Freiheit, Kritik zu üben. Heute gibt es, wie wohl auch zu den biblischen Zeiten, viele auch schlechte und selbsternannte Propheten. Vermutlich schon eine wahre Inflation von Kritikern in allem Erdenklichen. Aber das soll uns nicht die Augen davor verschließen, dass die Medien und die dort Agierenden immer noch eine wichtige Aufgabe übernehmen, auch für die Kirche. Natürlich sind die Medien und die Politiker zumeist keine Kirchenmitglieder. Aber auch im Alten Testament gab es einen Propheten, der nicht Jude war, Bileam, als Nicht-Jude zum Propheten berufen. Aber weil eben die Medien und Politiker oft sehr kirchenfern sind, soll die Erwähnung, dass auch heute noch das Prophetenamt existiert, weniger eine Aufforderung zum Kauf der Süddeutschen Zeitung zu sein, sondern eher eine Ermunterung aus dem Herzen der Kirche selbst heraus, medial tätig zu werden. Der Spruch stammt zwar von einem weltlichen Medium, gilt aber auch für die Kirche. Jede Wahrheit braucht einen Mutigen, der sie ausspricht. Zusammenfassend kann man sagen, obwohl wir in allen Organen, das heißt ausdrücklich in allen Gliedern des Leibes, ihre unverzichtbare Aufgabe im Leib erkennen, bewirkt durch den einen Geist, heißt das nicht, dass es keine Ordnung und keine Hierarchie gäbe. Gerade die Predigt des Paulus im 1. Korintherbrief versucht genau das zu betonen. Nur weil einer ein hohes Amt innehat, steht ihm nicht mehr Ehre zu als dem anderen, der ein niedriges Amt bekleidet. Und trotzdem hält Paulus fest, es gibt diejenigen, die als Apostel lehren. Und diejenigen, die darauf hören. Ordnung muss sein. Der Papst nimmt weder den Eltern die Entscheidung über die richtige Erziehung ab, noch könnte er die Theologie durch Beschluss dazu bringen, etwas Falsches als richtig zu erkennen. Und auch ich als Pfarrer muss erkennen, dass ich den Mitgliedern meiner Pfarrei zwar Mut machen kann, ihren Glauben auch in der Alltagswelt zu bezeugen. Aber wie und ob das geschieht, das liegt überhaupt nicht in meiner Verantwortung und auch nicht in meiner Macht. Oder nehmen wir ein Beispiel aus der Schule, dem anderen Lebensbereich, den ich ganz gut kenne. Ein schlechter Lehrer, der bei den Kindern keine Autorität und keine Durchsetzungskraft hat, der verhindert nicht nur einen erfolgreichen Unterricht, er langweilt auch. Er nimmt den Kindern durch seine Unfähigkeit der Leitung die Freiheit, die Unterrichtsstunde eigenverantwortlich zu gestalten, weil das Machtvakuum des Lehrers durch den Gruppendruck ersetzt wird oder manchmal auch durch die Faulheit der Schüler. So ist die Autorität der Eltern, die Autorität des Pfarrers oder des Bischofs und auch von mir aus des Papstes immer eine Verwirklichung von Hierarchie, die Freiheit garantieren soll. Jeder ist auf jeden angewiesen und alle auf das Wirken des Geistes. Kommen wir in der Beschreibung des Wesens der Kirche zu einem ganz zentralen Begriff, dem allgemeinen Priestertum. Und das damit verbundene Problem der sogenannten Laienvergessenheit. Was ist mit Laienvergessenheit gemeint? Es gibt den Spruch, den ich öfter in meinem Studium gehört habe, die klassische Theologie sage über Laien nichts anderes aus, als dass sie eben keine Priester seien. Mit solchen Statements wird schon seit langem, also während meines Studiums bis in die heutige Zeit, immer wieder das Fehlen einer eigenständigen Bedeutung des Nichtpriesters bemängelt. Der Theologe Medard Kehl sucht beispielsweise in seinem Buch »Die Kirche« nach etwas, was dem Laien zu eigen ist, aber eben nicht dem geweihten Priester, und findet nichts. Faszinierend daran ist allerdings nicht, dass Kehl wie alle anderen feststellt, dass es eben so etwas wie Laie als inhaltlich positive Bestimmung des Begriffes nicht gibt, sondern dass er überhaupt erwartet hat, eine solche zu finden. Kehl fragt, wir übertragen das mal in den weltlichen Bereich, ob es sinnvoll ist, den Begriff des Nichtbeamten einzuführen. Also mit dem Wort Bürger ist dem nicht abgeholfen, denn selbstverständlich sind auch die Beamten zugleich Bürger. Und einige Bürger sind eben noch zusätzlich auch Beamte. Der Begriff der Nichtbeamten, ich erfinde mal das Wort Nibea, Nichtbeamte, der deutlich machen soll, dass zum Beispiel in einer Ratsversammlung keine Nibeas stimmberechtigt sind, fragt ihr dann auch nicht, ob das vielleicht diskriminierend sei, weil Nibeas eben nur dadurch definiert werden, dass sie etwas nicht dürfen. Es wird erst dann dramatisch, wenn sich die Nibeas selbst nicht mehr als Bürger verstehen, sondern nur noch über die Tatsache definieren, dass sie eben nicht Beamte sind. Das kann geschehen, weil der Staat oder die Stadt oder die Gemeinde nur noch mit Beamten gleichgesetzt wird. Und genau das geschieht nämlich in der Kirche. Es braucht keine gesonderte Definition von dem, was Laie ist. Über Jahrhunderte hinweg spielte dieser Begriff überhaupt keine große Rolle. Man war eben Christ. Und einige hatten noch zusätzlich die Beauftragung, Priester oder theologisch richtiger Kleriker zu sein. Aber als dann Kirche zu einem Gebilde wurde, das nur noch die Amtskirche meinte und eben nicht mehr alle Getauften umfasste, da verstanden sich die Nichtkleriker eben nur noch als Laien und fühlten sich diskriminiert und ärgerten sich darüber, dass über Laien nicht viel mehr gesagt wurde, als dass sie eben an Klerikerentscheidungen nicht beteiligt seien. Das Problem ist, dass Kirche mittlerweile mit Amtskirche gleichgesetzt wird. Das kann durch die Kleriker selbst verschuldet worden sein. Wenn zum Beispiel die Beamten sich für die besseren Bürger halten, entsteht bei den Nibeas, also bei den Nichtbeamten, dadurch ein Minderwertigkeitsgefühl. Aber es kann auch der umgekehrte Fall eintreten, dass nämlich die Bürger ihre Bürgerrechten und Pflichten selbst aufgeben, indem sie ständig auf die Beamten und deren Entscheidungen warten, ohne selbst tätig zu werden. Obrigkeitsdenken nennt man so etwas. Es ist nun müßig danach zu fragen, ob die Kleriker in der Kirche für eine Klerikalisierung gesorgt haben oder ob es die Laien waren, die sich zunehmend aus der Verantwortung gestohlen haben und immer darauf gewartet haben, dass die Priester, also die da oben, irgendwas taten. Schuldzuweisungen bringen nichts. Es geht jetzt darum, die Begriffe Priester und Getaufte, das ist nämlich die bessere Gegenüberstellung, wieder neu zu füllen und alte Feindschaften zu begraben. So ist die Aufgabe der ganzen Kirche, den aufgebrachten Laien, die sich selbst zur Protestbekundung aufgerufen fühlen, ihre Rechte und ihre Würde und auch ihre eigentliche Berufung wieder nahezubringen. Es ist schon auffällig, dass jeder weiß, was ein Laie ist, aber kaum einer, was mit dem allgemeinen Priestertum gemeint ist. Wie gesagt, heute verstehen sich alle als Nibeas, schauen auf die Beamten und sagen, ich bin keiner. Aber sie wissen eigentlich nicht mehr, was es heißt, ein Bürger zu sein, Bürgerrechte und Bürgerpflichten zu haben. Und das ist in der Kirche genauso. Alle schauen auf den Klerus und sagen, ich bin kein Klerus, ich bin bloß Laie, anstatt zu fragen, was ist denn mit dem allgemeinen Priestertum für dich ganz konkret gemeint? Und dieses allgemeine Priestertum, das hat jeder als Getaufter ausdrücklich zugesagt bekommen. Denn im Anschluss an die Taufe sagt der Taufpriester, du wirst nun zum König, zum Priester und zum Propheten gesalbt mit der Chrisamsalbe. Daher haben wir alle unseren Namen. Christen heißt nichts anderes als die Gesalbten. Chrisam heißt sinnigerweise auch nichts anderes als Salbe. Chrisamsalbe ist also eine ziemlich unnötige Verdopplung. Aber egal, du bist also ein Priester. Du bist zwar auch ein König und ein Prophet, aber vermutlich überrascht dich das weniger. Was ist denn damit gemeint, wenn ich jemanden sage, du bist auch Priester? Im allgemeinen Priestertum. Wer das Wort Priester hört, denkt schnell an die meist älteren Herren in Schwarz, an Pfarrhäuser und Priesterkragen, an Gottesdienste, Predigten und Gemeindeleitung. Wenn dann davon die Rede ist, dass wir alle, also alle Getauften zumindest, teilhaben am allgemeinen Priestertum, dann schrecken einige zurück und sagen, sollen wir jetzt alle in Schwarz rumlaufen? Und andere organisieren eine Demo vorm Pfarrhaus und verlangen entsprechende Berücksichtigung bei der Einteilung von Predigtdiensten, Gottesdienstgestaltung und die Leitung von Pfarrgemeinderäten. Wer aber begreift, was Priestertum wirklich bedeutet, und diesen Begriff von allem befreit, was zwar ein Pfarrer auch so alles tut, aber was nicht zu seinem Priesterwesen gehört, der versteht auch leichter, worin das allgemeine Priestertum besteht und damit auch das Wesen der Kirche. Priester sind nämlich zunächst Stellvertreter. Sie bringen stellvertretend für andere Gebete und Opfergaben vor Gott. So verstand vor allem das Alte Testament den Priester und so wurde es auch in vielen anderen Religionen so gesehen. Oder sie sind stellvertretend im Auftrag Gottes und wirken dann das Heil des Menschen. Das ist das sakramentale Verständnis des Priesters. Beides also, sowohl der Priester als Stellvertreter der Menschen vor Gott und auch der Gesandte, der Stellvertreter Gottes vor den Menschen, ist der heutige Priester. Man könnte so sagen, der Priester leiht Gott seine Stimme und seinen Leib. In allem, was er tut, soll er transparent sein. Für Gott, der durch ihn wirkt. Vor allem aber, wenn er die Sakramente spendet, die Eucharistie feiert, das Volk lehrt und leitet. In dem, was der Priester tut, wenn er seine Berufung erfüllt, wirkt Gott. Nicht, weil der Priester das so will und so gut kann, sondern weil Gott das so will und den Priester in seinen Dienst genommen hat. Das ist ein wichtiger Akzent. Und gleichzeitig nimmt der Priester den Auftrag des Volkes wahr. Und betet für die Gemeinde, verbindet immer wieder die Menschen mit Gott und schlägt Brücken zwischen den Sündern, die um Verzeihung bitten, und der Gemeinschaft der Heiligen. Vermutlich haben Sie bei dem, was ich gerade gesagt habe, den Priester im Messgewand vor Augen, den Pfarrer oder den Kaplan. Dabei gilt alles das, was ich gerade gesagt habe, für alle Priester, also sowohl für den geweihten Priester als auch für das allgemeine Priestertum. Ich sage es nochmal, das, was ich gerade gesagt habe. Nur ersetze ich jetzt das Wort der Priester durch die Getauften. Die Getauften leihen Gott ihre Stimme und ihren Leib. In allem, was sie tun, sollen sie transparent sein für Gott, der durch sie wirkt. Vor allem aber, wenn sie Sakramente spenden, die Eucharistie mitfeiern, das Volk lehren und leiten. In dem, was die Getauften tun, wenn sie ihre Berufung erfüllen, wirkt Gott. Nicht, weil die Getauften das so wollen oder so gut können, sondern weil Gott das so will und die Getauften in seinen Dienst genommen hat. Das ist ein wichtiger Akzent. Und gleichzeitig nehmen die Getauften den Auftrag des Volkes wahr und beten füreinander und für die Gemeinde, verbinden immer wieder die Menschen mit Gott und schlagen Brücken zwischen den Sündern, die um Verzeihung bitten, und der Gemeinschaft der Heiligen. Soweit jetzt die Übersetzung der Beschreibung, was ein Priester ist, für die Getauften. Im Grunde besteht der Unterschied zwischen dem geweihten Priester und dem allgemeinen Priestertum aller Gläubigen eben nicht im Auftrag, den Gott ihnen erteilt hat, denn es geht beiden um die Heiligung der Welt und deren Rettung. Der Unterschied liegt darin, dass die Erfüllung dieses Auftrags auf der einen Seite durch das gesamte, alltägliche Leben geschieht. Das macht den allgemeinen Priester aus, den Getauften. Und auf der anderen Seite zusätzlich, also der Priester, der geweihte Priester, wird ja nicht von seinem allgemeinen Getauftsein, Priestertum entbunden, sondern auf der anderen Seite ist er zusätzlich durch die Wahrnehmung besonderer Aufgaben, etwa eines seelsorgerlichen Hirtendienstes, die Leitung der Gemeinde, das Vorstehen bei liturgischen Feiern, zu einem geweihten Priester geworden. Zusätzlich. Denn ein geweihter Priester ist nicht davon befreit, mit seinem alltäglichen Leben weiterhin Zeuge der Erlösung zu sein. Wäre ja noch schöner, wenn die Priester nur noch im Gottesdienst im Dienst Gottes stehen, aber nach dem Gottesdienst vor der Kirche sich Drogen verkaufen würden. Geweihte Priester sind also im doppelten Sinne Priester, allgemein, weil sie getauft sind, und besonders, weil sie geweiht wurden. Ob man darin eine Doppelbelastung oder eine doppelte Gnade sehen sollte, mag Ansichtssache sein. Denn in der Weihe wird, im Gegensatz zur Segnung, das oder der Geweihte aus der alltäglichen Bestimmung herausgelöst und für den besonderen heiligen Bereich bestimmt. Das gilt auch für den geweihten Priester. Alle zum Priesteramt berufen sind Zeichen der Gegenwart Gottes in dieser Welt und die Geweihten sind es zusätzlich im Bereich des Sakralen und der Liturgie. Dadurch gibt es natürlich Missverständnisse. Die Tatsache, dass alle Getauften zum allgemeinen Priestertum berufen sind, berechtigt nämlich nicht zu der Forderung, jetzt müssten auch alle in der Liturgie predigen und die Wandlungsworte sprechen. Ganz im Gegenteil, die Befähigung, im sakralen Bereich Gottes Symbol zu sein, ergibt sich nicht aus dem allgemeinen Priestertum, sondern aus dem der besonderen Teilhabe am spezifischen sakramentalen Amt in der Kirche. Dieses Missverständnis stammt aus der reformatorischen Theologie. Luther hat das besondere Priestertum abgelehnt, ja eigentlich sogar abgeschafft. Die Aufgaben des geweihten Priestertums gingen an alle Getauften über, die ja teilhaben im allgemeinen Priestertum. Aber im Grunde haben die Reformatoren auch das allgemeine Priestertum abgeschafft. Besonders die evangelikalen Kirchen sträuben sich grundsätzlich, dass es so etwas wie eine Stellvertretung und das Wirken Gottes auf dem Weg einer menschlichen Vermittlung gibt. Das Heil wirkt Gott und sonst niemand, auch nicht die Getauften. Eine Mitwirkung an der Erlösung gibt es also im Grunde in den reformatorischen Kirchen nicht. Weder ein besonderes und eigentlich auch kein allgemeines Priestertum, auch wenn Luther das so hochgehalten hat. In der katholischen Kirche gibt es aber diese deutliche Unterscheidung und eben auch die beiden Formen des Priestertums. Wohlgemerkt nicht die Unterscheidung zwischen Laien und Klerikern, das interessiert eigentlich im Grunde kaum. Das geweihte Priesteramt ist eine Ausfaltung dessen, was im allgemeinen Priestertum grundgelegt ist. Die Tatsache, dass es dieses allgemeine Priestertum gibt, als Argument dazu zu verwenden, dass jetzt auch alle die Aufgaben des besonderen Priestertums ausüben dürfen, ist so ähnlich, als wenn jetzt alle Deutschen aus der Tatsache, dass alle Gewalt vom Volk ausgeht, beschließen, Kanzler zu werden. Abgesehen von dem Gedränge im Bundeskanzleramt, von welchem Volk soll dann noch die Gewalt ausgehen, wenn alle Kanzler sind? Also, es gibt ein Missverständnis, aber es muss natürlich auch das richtige Verständnis betont werden. Nur weil der Begriff vom allgemeinen Priestertum so oft missbraucht und auch missverstanden wird, bedeutet das nämlich nicht, dass es nicht das richtige Verständnis gibt und dass das sogar notwendig ist, um das Wesen der Kirche auch wirklich zu begreifen. Das allgemeine Priestertum ist die zentrale Berufung aller Getauften. Es geht nämlich darum, dass wir Getauften, für diese Welt Priester sind. Wir repräsentieren Gott. Und die Welt spricht uns an, obwohl sie manchmal Gott meint. Ja, wir repräsentieren Gott. Nicht nur, also ich spreche jetzt nicht als geweihter Priester, sondern als Getaufter. Wir repräsentieren Gott. Das ist genau bedacht ein sehr erhebender, aber auch ein furchteinflößender Gedanke. Erhebend, weil Gott uns zutraut, dass wir in unserem Wirkungsbereich, also in der Familie, in der Schule, in der Arbeit, beim Freundeskreis, selbst wenn wir beim Aldi einkaufen, sein Heil zur Wirkung bringen. Das ist mehr, als wir uns selbst zutrauen. Aber trotzdem, er hat uns dazu beauftragt. Furchteinflößend ist dieser Gedanke, weil wir jetzt ja bedenken müssen, dass wir auch durch unser Verhalten, aber eben auch durch unser Fehlverhalten Menschen von Gott abbringen können. Unser Leben hat so gesehen sogar unerwartete, weitreichende Fernwirkung. Wie viele Menschen weigern sich, am Glaubensleben der Kirche teilzunehmen, weil es Menschen in der Kirche gegeben hat, die vor Jahrhunderten in ihrer Moral versagt haben, in denen sie zum Beispiel Hexen verbrannt, auf Kreuzzüge, schreckliche Verbrechen begangen haben und sich eben nicht für die ärmsten Verfolgten eingesetzt haben. Dass wir als Getaufte in den Augen dieser Welt mit der Kirche, ja sogar manchmal mit Gott selbst verwechselt werden, ist kein abwegiges Missverständnis. Wir können uns also nicht herausreden und sagen, aber ich bin ja nicht die Kirche und ich bin auch nicht Gott. Also ist es doch egal, was ich tue. Ich kann doch, oder jeder kann doch Gott auch lieben, obwohl ich Fehler habe. Aber so ist es nicht. Ich kann mich nicht deshalb auf diese Art und Weise herausreden, weil ein Gottliebender, der ich bin, immer auch Zeugnis ablegt für den Charakter dessen, den ich liebe. Und zum anderen ist eine solche Ausrede auch deshalb nicht zulässig, weil Gott ja uns genau in der Taufe bestimmt hat, sein Bote zu sein, sein Außenposten, sein Zeichen, eben sein Priester. Deshalb ist unsere persönliche, ganz konkrete Sünde auch immer ein Versagen der Kirche. Und deshalb ist meine persönliche Sünde, und sei sie noch so privat, immer auch eine Sünde der Kirche und vor Gott. Ich zumindest bin froh, wenn ich nach der Beichte meiner Sünden weiß, dass nicht nur Gott, sondern auch die Kirche mir vergibt. Ich müsste sie sonst dringend darum bitten. Gehen wir nochmal durch, was wir vorhin über den Priester gesagt haben und dann angewandt haben, indem wir das Wort Priester durch Getaufte ersetzt haben. Was stand da alles drin? Da hieß es, sei transparent für Gott. Du bist mit deinem Leben ein Realsymbol Gottes. Klingt toll. Aber diese hohe Würdigung erscheint doch ein bisschen unkonkret. Was bedeutet das ganz praktisch? Wir haben gesagt, der Priester leiht Gott seine Stimme und seinen Leib. Das gilt jetzt auch für jeden Getauften. Bedenke, was du sagst. Bedenke, was du tust. Achte auf die Gebote, aber achte auf dein Denken und dein Reden. In allem, was der Getaufte und der Priester tut, soll er transparent sein für Gott, der durch ihn wirkt. Transparent sein, also durchsichtig zu werden, ist vielen unangenehm. Das klingt so, als wenn man nicht mehr ganz real wäre, im Verschwinden begriffen. Aber es geht nicht darum, fadenscheinig zu werden oder unsichtbar. Seit der Taufe leben wir nicht mehr allein, sondern Christus lebt in uns. Und auf Christus hin sollen wir durchsichtig werden. nicht unsichtbar, sondern eher strahlend und leuchtend. Nicht umsonst gibt es im Deutschen eben zwei Bedeutungen des Wortes transparent. Wer nämlich einmal transparent im Sinne von durchsichtig wird für Gott, der wird auch ein transparent im Sinne von Aushängeschild, zum Beispiel bei einer Demo. Sei in beiderlei Hinsicht transparent. Wir haben gesagt, der Getaufte und der Priester ist vor allem dann er selbst, wenn er Sakramente spendet und die Eucharistie feiert. Das heißt, du bist erst dann für Gott transparent, wenn deutlich wird, woher du lebst, aus Gott. Okay, aber das Wort Gott kann für alles Mögliche stehen, für einen nicht vorhandenen Fußballgott, Flankengott, Wettergott, Wirtschaftsgott oder für eine Glücksgöttin Fortuna, was auch immer. Wenn du Symbol des menschgewordenen Christus sein möchtest, dann lebe aus seiner fortwährenden Gegenwart, aus den Sakramenten, aus der Eucharistie. Wer die Sakramente empfängt, wird selbst zum Sakrament. Denn als Getaufter bist du nicht nur Empfänger des Sakramentes, sondern auch Spender, zum Beispiel und vor allem des Ehesakramentes. Natürlich sind nicht alle Getauften zur Ehe berufen und nicht alle verheiratet, aber wer sich dieses Sakrament spendet, wird zu einem besonderen Zeichen Gottes. Gott, der sich an sein Volk bindet, hat die Ehe zu diesem Zeichen erhoben, so wie du, wenn du heiratest, dich an deinen Ehepartner bindest. Aber das wichtigste Sakrament in diesem Zusammenhang ist die Versöhnung. Heil und Segen und Erlösung dreht sich immer nur um diesen Punkt. Verzeih mir, lass uns wieder Freunde sein. Sei ein echter Versöhner. Warte nicht auf die Entschuldigung, damit du in aller großherzigen Herablassung dann verzeihen kannst. Verzeihe, noch bevor dich jemand darum bittet. Verzeih auch dem, der dich wirklich schwer getroffen hat. Versöhne dich mit dem, der sich gegen dich versündigt. Ergreife die Initiative und biete dem die Hand an, der zuvor gedroht hat, sie dir abzuhacken. Naja, vielleicht kein ganz so gelungenes Bild. Aber Sie wissen, was ich meine. Es gilt vor allem, bitte um Verzeihung. Immer wieder. Geh mit gutem Beispiel voran und meine es trotzdem ehrlich. Keiner, der nicht um Verzeihung bitten kann, kann auch vergeben. Und in der Parallelisierung von der Priester und der Getaufte hieß es, er ist vor allem dann, wenn er das Volk lehrt. In der Liturgie stellt der Priester, wenn er predigt, Christus als Lehrer dar. Das gilt außerhalb der Liturgie auch für uns Laien. Sei einer, der etwas zu erzählen hat. Glauben Sie mir, Sie haben etwas zu erzählen. Deswegen, weil Gott in Ihnen wirkt. Damit meine ich nicht Theologie und Kirchenrecht oder Liturgiegeschichte, sondern Ihre ganz persönliche Liebe und Beziehung zu Gott. Von dem, was Sie mit Gott gemeinsam erlebt haben. Von dem, was Sie gelernt haben, wie Sie in dieser Beziehung leben. Seien Sie kein Lehrer der Gottinformation, sondern ein Lehrer der gelebten Liebe. Dazu gehört natürlich Mut. Gott sei Dank ist er uns Getauften in dem nächsten Sakrament, nämlich in der Firmung, geschenkt worden. Mut ist eine der 7 Gaben des Geistes. Machen wir einfach mal Gebrauch davon. Als Priester sind wir auch dazu berufen, die Anliegen der Menschen vor Gott zu tragen, als Priester und als Getauften. Dazu reicht es schon, einen Blick in die Zeitung zu werfen. Beten wir für die Opfer einer Katastrophe, eines Familiendramas, auch für die Täter? Beten wir für die Kinder, deren Geburt in der Zeitung steht? Für die Verstorbenen, die oft auf der gleichen Seite betrauert werden? Beten wir auch für die Politiker, die Medienstars und die Sportler, aber nicht für deren Erfolg, sondern für deren Heil? Was mit dem Lesen der Zeitung beginnt, nimmt kein Ende, wenn wir mit offenen Augen durch den Tag gehen. Ein Fürsprecher zu sein ist ein Fulltime-Job, eben eine Berufung. Und wenn dann abends ein Anruf kommt, weil eine Freundin morgens eine Klausur schreibt oder sie um unser Gebet bittet, dann hat sich eben schon herumgesprochen, dass wir jemand mit Vitamin B, mit Beziehung sind. Herzlichen Glückwunsch. Ein letzter Gedanke, der sowohl für Getaufte als auch für Priester gilt, ist, der Priester schlägt Brücken zwischen den Sündern, die um Verzeihung bitten, und der Gemeinschaft der Heiligen. Brückenbauer heißt auf Latein Pontifex. Brücken sind Gelegenheiten, Gräben zu überwinden. Gräben zwischen den Menschen und Gott und zwischen den Menschen und der Kirche und zwischen den Menschen selbst. Brückenbauer müssen Menschenkenner sein. Noch wichtiger eigentlich Menschenmöger. Wir müssen schauen, wo sich im Sünder noch Gutes entdecken lässt. Immerhin bedenken wir sind ja selber auch Sünder. Knüpfen wir daran an und bauen dann eine Brücke zu Gott. Fast alle Menschen sehen sich nach bedingungsloser Liebe, nach Heimat und Zukunft, nach Geborgenheit und Anerkennung. Ideale Brückenköpfe, daran können wir anknüpfen. Bauen wir an Brücken, die begehbar sind. Also Menschen müssen schon die Brücke selber betreten und hinübergehen. Da können wir niemanden zwingen, schieben oder schubsen. Aber wir können zeigen, dass die Brücke sicher, stabil und einladend ist, indem wir selbst vorangehen. Die Menschen werden aufgeschlossener sein, wenn sie das Gefühl haben, geführt zu werden und nicht geschubst. Übrigens ein Filmzitat aus dem Film Glauben ist alles. Ganz am Schluss möchte ich noch etwas hinzufügen, was ich vorhin schon einmal erwähnt habe. Nämlich in der Taufe werden wir nicht nur gesalbt mit dem Chrisam zum Priester, also das allgemeine Priestertum, sondern es heißt, wie Christus wirst du gesalbt zum Priester, König und zum Propheten. Ein Prophet ist dabei kein Wahrsager, wie manche meinen, die zum Beispiel vom Unheilspropheten reden. Propheten sind wie Priester. Sie reden zu den Menschen im Auftrag Gottes und sie reden zu Gott im Auftrag der Menschen. Ein super Beispiel für einen Propheten bietet der Dialog zwischen Gott und seinem Volk in der Vermittlung durch Samuel. Das kann man nachlesen im ersten Buch Samuel, Kapitel 8, Vers 4 und dann geht es sogar bis Vers 22. Das, was da geschieht, das können wir alle. Das können wir alle, weil wir getauft sind. Nein, wir können das nicht nur, das ist unser Auftrag. Wir sollen jemand sein, der mit Ratschlägen, Ermahnungen und Ermutigung für andere zum Propheten wird. Ein Fürsprecher in beide Richtungen. Und wir werden getauft zum Priester, zum Propheten und auch zum König. Als drittes Amt wird allen Getauften in der Taufe die Königswürde verliehen. Ein König, das ist jemand, der dem Volk dient, aber nur Gott allein gehorcht. Diese Kombination aus hoher Würde und der Bereitschaft, sein Leben in den Dienst des Einfachsten der Menschen zu stellen, macht den König aus. Dienen kann letztlich nur der, der sich seiner Würde bewusst ist und der diese nicht erstreiten und erkämpfen muss. Wer weiß, dass er königlichen Blutes ist, da sind wir Christen seit unserer Taufe, vergibt sich nichts, wenn er auf allen äußeren Schein verzichtet und sich klein macht, um den Menschen zu dienen. Nicht klein machen vor Geld oder vor Autos oder vor Macht. Der König beugt vor niemandem die Knie, außer vor Gott und vor dem Menschen, dem er dienen will. Ich möchte an dieser Stelle den Vortrag »Das Wesen der Kirche« zusammenfassen. Auch wenn es vielleicht noch eine Fortsetzung geben wird. Aber was wir bis jetzt gehört haben, ist wirklich wesentlich und das sollte man sich vielleicht zunächst einmal wirklich zu Herzen gehen lassen. Jedes Glied der Kirche, ob Laie oder Geweiht, ist Priester, ist König und Prophet und hat Anteil am Priestertum Christi. Das allgemeine Priestertum aller Getauften ist die erste Weise des Wirkens Gottes in der Kirche. Die Ämter sind als Dienst diesem Wirken zugeordnet. Das Wesen der Kirche ist aber das Wesen der Getauften.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, vielen Dank, dass Sie unser CD- und Podcast-Angebot in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass unsere Sendungen auf diese Weise verbreitet werden. Dieser Dienst ist für Sie kostenlos. Für uns ist er allerdings mit einem nicht unerheblichen finanziellen Aufwand verbunden. Deshalb sind wir für jede Spende dankbar. Alle Bankverbindungen unserer Spendenkontos können Sie über unsere Homepage horeb.org unter dem Menüpunkt Spenden einsehen. Dort besteht auch die Möglichkeit, online zu spenden. natürlich nach den neuesten Sicherheitsstandards. Sie können diese Informationen auch bei unserem Hörerservice unter der Telefonnummer 08328 921 110 erfragen. Ich wiederhole die Rufnummer 08328 921 110. Vergelt's Gott für Ihre Unterstützung. Ihr Pfarrer Kocher.